Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Farmtour Podcast-Video. Und ja, heute wieder mit einem spannenden Gast. Und heute habe ich mir Timon Hartung eingeladen von der Agentur WOXOW. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Ja, du
Wir nennen es Voxo, deswegen, also, aber
Voxo,
ja,
okay.
ist tatsächlich eine kompliziertere Domain, als man denkt, zum Aussprechen. Aber wenn man sie einmal gesehen hat, ist sie ziemlich eingängig, weil es ein Palindrom ist, also wie Sonos, von hinten wie von vorne, identisch zu schreiben. Allerdings nicht wie Sonos, dass man es auch umdrehen kann. Sonos hat da wirklich was geschafft, was nicht jeder schafft. Du kannst es auch drehen, also wirklich auch, und es bleibt immer gleich. Bei uns ist es so, wenn man es wirklich spiegelt, heißt es Moxom. Aber
Okay, auf jeden Fall super kreativ. Lass dich ganz kurz das Thema anteasern und dann ist die Bühne dir. Das Thema der heutigen Folge ist Geostrategien im Zeiten von den KI-Suchmaschinen. Böse, böse, alle SEOs haben ein bisschen Angst davor, glaube ich. Aber wir sollten uns, glaube ich, den neuen Chancen einfach offen gegenüberstellen. Und zwar Geostrategien, Chancen und Optimierungen für, ja, in KI-Suchmaschinen besser gefunden zu werden. Wie gesagt, Timon Hartung am Start und ich sage Moin Moin Timon. Hi, wie geht's dir?
Ja, hi Fabian, schön dich zu sehen und danke für die Einladung. Ich freue mich sehr.
Timon, für die 1-2% der Zuhörer, Zuschauer, die dich noch nicht kennen, wer bist du, was kannst du und was machst du?
Ja, sehr gerne. Mein Name ist Timon Hartung. Ich bin seit fast 20 Jahren mittlerweile im Online-Marketing tätig und vor allem auch da in den verschiedenen Disziplinen. Also mit SEO angefangen, weil es damals nichts anderes gab, so um 2001, 2002 rum. Dann, dass ich auch viel Affiliate-Marketing gemacht, viel Facebook-Ads gemacht, wirklich viele Disziplinen Online-Marketing gemacht und ich freue mich umso mehr, dass jetzt SEO auch so eine neue Komponente bekommen hat mit dem AI-Thema, weil es einfach nochmal viel mehr Spaß bringt. Und ich habe Wirtschaftsinformatik tatsächlich studiert, habe dadurch einen sehr starken technischen Background, deswegen macht es mir auch so Spaß, also technische SEO-Themen anzugehen, aber dann vor allem auch bei den LLMs tiefer einzusteigen und auch zu verstehen, wie zum Beispiel semantische Nähe funktioniert oder auch ja, die ganzen, wie das LLM wirklich funktioniert, ja. Und dann nicht nur die Magie vorne zu sehen, sondern auch ein bisschen zu verstehen, wie es funktioniert. Und das hilft uns natürlich dann auch immer im Umgang mit der, ich sag mal, mit der Optimierung. Genau.
Das
Und ich,
werden
genau.
wir gleich in Ruhe besprechen. Ich wollte ganz kurz kleinen Schwank erzählen, zwar wie wir uns kennengelernt haben. Das
Ja,
war eigentlich auch
gerne.
relativ witzig. Ja, dieses Jahr, also 2025, auf der Campix nachts um, wann war es? Um 23 Uhr
Ja, genau.
war ich bei dir im Podcast. Das war auf jeden Fall sehr, sehr abenteuerlich, würde ich sagen.
Ja,
Ja.
total.
Also,
Aber cool. War schön, weil da haben wir noch eine richtig spannende Session damals gedreht. Und ich fand der Vibe, vor allem auf der Campix, das hat super gepasst. Und da war das einfach toll, dass wir dann endlich mal uns live in Persona kennengelernt haben.
Ich muss auch sagen, das war so nochmal einer der Campix-Konferenzen, wo man auch wirklich nach Hause gefahren ist und gesagt hat, ja, jetzt habe ich schon mal einen neuen Input bekommen, wegen den ganzen Geo- oder SEO-Optimierung, für die ganzen SEO-Maßnahmen für KI-Suchmaschinen. Das war einfach super spannend und da ist mir natürlich auch dein Vortrag aufgefallen. Da habt ihr ja auch, ich glaube, 7 oder 8 Fehler
Ja.
für, ja, besonders für Geo bist du ja eingegangen. Also ich will jetzt nicht so viel wegnehmen.
Ja.
Das war super spannend und das soll auch so ein bisschen das Thema der heutigen Folge sein. Genau, was kommt auf uns SEOs zu? Ich muss mich gerade ein bisschen orientieren. Was kommt auf uns SEOs eigentlich zu? Alle sind ja so ein bisschen in Panik. Die AI-Overviews sind laut diversen Studien absoluter CTR-Killer. Jetzt kommt noch die nächsten große AI-Mode. Wir wissen nicht ganz, ob das vielleicht die Hauptsuche sogar sein wird, dass die klassische Google-Suche früher oder später in irgendeinem Tab ganz hinten verschwinden wird und wir alle nur noch mit einer KI chatten werden. Was ist so eigentlich dein aktueller Stand? Also bist du so mehr in Panik aktuell? Ist mehr Weltuntergang oder sagst du, hey, ist alles geil?
Okay, das ist eine sehr spannende Frage, finde ich. Also ich bin eher in einem sehr hoffnungsvollen Modus, weil ich finde, dass AI eine sensationelle Revolution ist, obwohl es nur eine Wortratemaschine ist. Das darf man immer nicht vergessen. Ja, man darf der AI nicht jetzt schon die Kompetenz zusprechen von einem Science-Fiction-Film, dass da mehr passiert als das, sondern es ist immer noch eine wirklich exzellente und deswegen fühlt es sich auch magisch an. Also ich würde sagen, sogar eine der besten Technologien, die in den letzten Jahren entwickelt worden ist, weil sie so genial Worte raten kann. Ja? Und dieser Wortratmechanismus ist sensationell gebaut, sodass er fast immer richtig liegt. Ja? Das heißt, das LLM und das Transistor-System, was Google ja entwickelt hat und was dann ChatGPT tatsächlich auch perfektioniert hat und eingesetzt hat, macht eigentlich nichts anderes, als zu erkennen, was wollen wir? Und das mit semantischer Nähe, was wirklich genial ist und was auch die große Neuerung ist gegenüber Google, weil Google konnte tatsächlich nur auf Keywords das Ganze matchen, aber das LLM kann wirklich auf semantischer Nähe matchen, was wirklich bessere Antworten bringt. Und dann gibt es ja eine Ausgabe, die auf einem Modell basiert, was die höchste wahrscheinliche Antwort ist. Und das ist meistens einfach richtig, weil wir uns alle sehr stark in der Mitte befinden. Und jeder kann das auch mal ausprobieren, wenn er einen Genius-Bereich hat, ja, sei es im Bereich Kfz, sei es im Bereich Suchmaschinenoptimierung, sei es im Bereich Steuern und Finanzen, einfach mal zu probieren, das Modell mal ein bisschen zu testen. Und man merkt, besonders in den Genius-Zones, dass dann Unschärfen passieren, die nicht mehr ganz richtig sind. Und das liegt einfach daran, weil es dann durchaus eher zur Mitte tendiert als Modell, sehr gute Antworten liefert trotzdem, aber dort noch gewisse Unschärfen sind, weil es das nicht wissen kann. Und besonders in Bereichen, wo wenig öffentliche Informationen verfügbar sind, haben diese Modelle Schwächen. Aber ich bin total positiv. Also ich bin positiv in der Hinsicht, dass diese AI-Revolution genial ist. Aber wir als SEOs müssen uns warm anziehen, weil wenn wir jetzt so machen, wie wir das Business die letzten 10 Jahre gemacht haben, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht.
Was weil die Änderung bis der letzten 10 Jahre. Also meinst du viel Content auf der guten Webseite platzieren und hoffen, dass irgendwas rankt? Oder was meinst du?
Ich meine vor allem ganz konkret, dass wir vor allem die letzten 10 Jahre gab es ein paar Updates, ja. Da musste man sich immer wieder anpassen. Aber im Prinzip hat man ja das Spiel so gemacht. Wir haben guten Content geschrieben, haben Backlinks gebaut und haben auf Keywords vor allen Dingen optimiert, sehr stark auf Keywords optimiert. Und natürlich hat man dann auch mehr auf Intent optimiert und auf Userbedürfnisse und so weiter. Aber das Thema rückt jetzt nochmal viel stärker in den Vordergrund. Und was sicherlich nicht der Fall ist, und das ist eigentlich was ziemlich cool ist, dass SEO komplett tot ist, weil, und da gehen wir bestimmt gleich noch drauf ein, SEO ist tatsächlich viel mehr die Basis für AI-Suche, als man denkt. Und das liegt auch an einfach historischen Entwicklungen und man darf einfach eine Sache auch nicht vergessen. Dieser Suchindex, den Google aufgebaut hat, also die Suchmaschine, die Google gebaut hat, die ist richtig gut. Die ist richtig gut. Die Ausgaben sind jetzt im Verhältnis zu AI nicht mehr ganz so zusammenfassend, aber der Weg, wie Google die Seiten gefunden hat, wie Google die Seiten bewertet, wie Google die Seiten rankt, das ist ein genialer Mechanismus, den sie 20 Jahre lang perfektioniert haben. Den wird man jetzt nicht einfach wegwerfen. Trotzdem fühlt sich Google-Suche mit 10 Links so ein bisschen an wie das Telefonbuch. Ja?
Das ist das Telefonbuch, guter Vergleich.
Genau. Und wir machen ja sehr viel schon in den Bereichen und ich kann nur sagen, es hängt sehr stark von der Zielgruppe ab. Zum Beispiel diese Sorge, die du gerade hattest, mit das, oder was du gesagt hast, dass bald niemand mehr auf Google sucht, also die klassische Suche, das hängt einfach sehr stark von der Zielgruppe ab. Ja, wir sind einfach in einer krassen Bubble und in dieser Bubble sind alle voll AI. Ja, aber wenn man ein bisschen mehr rausgeht, wird es durchaus weniger. Es ist nicht so wie bei anderen Themen, wo es dann null ist, so ist es nicht, sondern ich treffe auch Leute, die sind 80 und nutzen AI. Ja?
Genau.
Und,
wenn ich unterbreche, aber es ist ja diese große Panik ist ja, dass diese AI-Mode Standardsuche ist. Also der Opa, der 90 ist, wird mit der AI-Mode jetzt hier nimm. Ja, also dann ist das in einem Tab verschwunden. Also dann müssen wir uns ja schon noch wärmer anziehen, glaube ich, oder?
Auf jeden Fall. Wenn es kommt, ist es sehr spannend. Ich glaube aber, dass trotzdem Google wurde gezwungen von ChatGPT, AI-Overviews einzuführen. Ohne ChatGPT hätte Google die AI-Overviews nicht eingeführt.
Ja,
glaube ich. So. Und sie haben auch tatsächlich länger gebraucht, als man gedacht hat, um das gut hinzubekommen. Die erste Variante war nicht gut. Ja. Es hat dann erst, in Deutschland ist jetzt erst Anfang des Jahres ausgerollt worden und die Variante ist gut. Die ist gut. Die funktioniert. Also ich würde sagen, in 85% der Fällen funktioniert die gut. Aber die hat vorher überhaupt nicht funktioniert. So, und AI-Mode muss man auch sich überlegen. AI, und wenn du dir vorhin Gemini Pro anschaust, was sehr gute Antworten, finde ich, liefert, dauert doch relativ lange. Jetzt haben wir ChatGPT 5, ist schneller, aber weil es halt sich das Modell im Hintergrund überlegt, was es macht. So ein bisschen wie Open Router an der Stelle. Ich glaube, dass du für viele Suchen einfach gar keine AI brauchst. Ja, für viele Suchen brauchst du einfach noch gar keine AI. Und die AI an der Stelle gar nicht so vorteilhaft ist. Und deswegen, ich sehe noch nicht den Punkt, wo Google sagt, tschüss, normal, Standard Google, wir machen nur noch AI-Mode, weil das natürlich auch deren Revenue-Modell total killt, weil die verdienen immer noch viel Geld über Ads.
Das,
und die Ads sind im AI-Mode oder auch in ChatGPT noch nicht eingebaut. Das wird irgendwann kommen, da bin ich mir sicher. Ich glaube aber auch, dass sich dort beide Unternehmen noch ein bisschen Zeit lassen werden, damit sie die Qualität dort vor allem sehr, sehr gut hinbekommen. Weil es bringt nichts, irgendein Ad-Modell zu überstürzen.
Ich hatte gelesen gehabt, dass Google einfach durch seine Ads mal 240 Milliarden im Jahr einnimmt. Das können die halt nicht einfach über Bord werfen. Das fangen die nicht auch mit ihrem Abo-Modellen ein. Die haben ja sehr, sehr stark zum Beispiel auf YouTube Premium jetzt die Nutzer so ein bisschen gezwungen, aber die Zahlen, die ich gelesen hatte, die nehmen mit dem Abo-Modell, mit ihren ganzen Produkten, glaube ich, 40 Milliarden ein. Ist es halt ein Riesengap, ja. Also 42 Milliarden einfach mal so aus dem Fenster zu werfen. Das werden die wahrscheinlich nicht machen. Also deswegen, wird halt spannend sein, wie sieht denn die Werbung aus? Wie sieht der Revenue aus? Auch wer will noch Blogartikel schreiben? Wer will noch How-to-Guides schreiben? Wenn es da kein Revenue gibt mehr in Form von Klicks?
Aber das ist das Absurde, ne? Das ist das Absurde eigentlich an der aktuellen Stelle. Und ich glaube, auch das muss noch gelöst werden. Also es gab immer einen impliziten Vertrag zwischen Google und dem Website-Betreiber. Ja. Der Website-Betreiber baut eine Website im ersten Schritt und Google schaut sich die an und gibt ihm ein bisschen Traffic. Jetzt merkt der User, der Website-Betreiber, oh cool, ich krieg Traffic, ich krieg vielleicht auch ein bisschen Verkäufe, hab Kunden und so. Ich mache die Website noch besser. So, und Google hat ja immer mit allen Varianten, die sie gemacht haben, also alles, was Google getan hat, dazu geführt, dass wir als Website-Betreiber gezwungen wurden, die Seiten besser zu machen oder, wenn wir sie besser gemacht haben, belohnt wurden. So, und dieses Modell ist gerade weg. Ja, weil ChatGPT sagt, hey, geh zum Fabian, geh zum Timon, ja, aber keine Links mehr, nichts mehr, ja. Es gibt so Empfehlungen, aber Links sind 10-12%. Und wir reden jetzt gerade nicht von AI Overviews, sondern wirklich von in ChatGPT, Perplexity und Gemini. Und dieser Vertrag ist ein bisschen gebrochen gerade an der Stelle. Und jetzt hast du was Spannendes gesagt. Wenn jetzt keiner mehr Content schreibt und Reddit auch keinen Content mehr produziert, weil die Leute sich nicht mehr austauschen, dann ist auch die AI an dem Punkt zu Ende.
Ja, eigentlich das ist halt bitter. Punkt, ne?
Ja. Genau, also das ist deswegen dieser implizite Vertrag, der stand, und das ist, die Publisher in Deutschland haben dagegen ja auch mal geklagt, dass Google sich einfach den Content nimmt und den einfach für sich verwendet. Das Thema haben wir jetzt viel, viel stärker. Und da muss auch eine Lösung für her. Ich habe noch keine, aber wenn das wieder hergestellt wird, wird auch wieder mehr Content produziert. Und ich bin jetzt hier auch mal ganz positiv in der Zukunft, Contentproduktion und genialer Contentproduktion Produktion ist heutzutage immer noch extrem wichtig, und ich sage auch warum, weil du hast ja das Thema, wenn du dir diese ganzen informationellen Seiten anschaust, diese How-To-Guides, und da gab es ja mal riesige Seiten auch zum Bereich, das Thema ist ein bisschen durch wahrscheinlich, aber wenn du sehr spezifischen Content erstellst in deiner Branche, wo du echt Experte bist, das ist ja etwas, was die AI nicht hat, aber die AI versteht auch, dass es genial ist und wird es auch anzeigen und wird es auch, naja, zumindest verarbeiten, wenn man Glück hat, sage ich mal, auch empfehlen. Und deswegen glaube ich, dass genialer Content immer noch einen riesigen Wert hat. Was nicht mehr so viel Wert hat, ist dieser Fill-Up-Content.
So 0815, ja, das ist,
genau,
ist die Sache, ja. Habt ihr denn, also seht ihr zum Beispiel, wenn ihr jetzt KI-Texte zum Ranken versucht, ich weiß nicht, ob du da schon Erfahrungen gemacht hast, seht ihr da, dass Google da sehr, sehr kritisch ist, oder kriegt ihr KI-Content genauso gut zum Ranken wie Human-Written-Content?
Ja, sehr gut. Wir haben tatsächlich eine Software dafür auch gebaut, schon vor 2,5 Jahren ungefähr. Natürlich, um sehr stark automatisiert Content zu erzeugen, weil das war immer mein Wunsch. Das war schon vor 15 Jahren mein Wunsch, aber da ging es halt nicht so gut. Jetzt funktioniert das sehr gut. Deswegen haben wir in dem Bereich auch viele Tests gemacht, um herauszufinden, ob Google diesen Content entwertet oder nicht. Ich kann mit hoher Zufriedenheit sagen, dass alle unsere Content Pieces noch ranken. Wir haben auch eine Seite aufgebaut, wo wir sehr, sehr wenig Optimierung gemacht haben an der Stelle, außerhalb von einfach nur KI-Content zu publishen, und auch die funktioniert sehr gut. Man muss sich aber eins bewusst sein, es muss trotzdem einen gewissen Qualitätsgrad haben. Und was ich nicht empfehle, ist, ChatGPT zu nehmen und einen Standard-Output zu machen. Aus einem ganz einfachen Grund, weil was man denkt, wenn man kriegt Unique-Text, ist über viele User verteilt Duplicate-Text. Weil ChatGPT am Ende des Tages, wenn man zu einem bestimmten Thema fragt, doch sehr ähnliche Outputs generiert. Und das kann man mal testen, wenn man die Creativity oder Temperature auf Null stellt, dann sieht man das, dass der Output sehr, sehr ähnlich ist. Und genau da hat man die Problematik. Das heißt, wenn man schon ChatGPT verwendet, dann bitte eigene Inputs generieren und nicht nur eigene Prompts, sondern wirklich eigenen Input dazugeben oder RAG-Data, also zusätzliche Informationen, oder einfach komplett Unique-Data, damit man da was Geniales draus produzieren kann. Sonst ist es Larifari Unique-Content, und ja, der funktioniert halt nicht besonders, weil er halt einfach auch keinen Mehrwert hat für den User, das muss man einfach sagen.
Also wir haben halt auch natürlich Testings gemacht, wir haben jetzt nicht direkt ein Tool gebaut, was dann automatisiert irgendwie 2000 Artikel pro Minute rausballert, aber wenn man sich sehr viel Mühe gibt, mit ChatGPT wirklich zu kommunizieren, dem wirklich auch so Beispiele mit in die Hand gibt und wirklich jeden Absatz, sag ich mal, in wie so ein Sparring-Partner schreiben lässt, dann kann da richtig geiler Content entstehen.
Ja, gebe ich dir vollkommen recht.
Aber ich habe selten gesehen, dass Leute irgendwie auf Knopfdruck, was gibt's denn da, SimWriter, ich weiß nicht, ob du das kennt, mit Z geschrieben, da kannst du auch so automatisiert wirklich 2000 Artikel pro Sekunde gefühlt schreiben lassen. Davon ringt gar nichts, weil das einfach nur, wie du gesagt hast, unkreativ irgendwie einfach was schon tausendmal gibt. Ja, das ringt da einfach nicht, ja.
Ja, leider ist es so. Und was vielleicht noch ein ganz spannender, interessanter Punkt ist, sobald man längere Artikel erstellt, muss man sich von dem Lost-in-the-Middle-Problem auch Gedanken machen. Das Lost-in-the-Middle-Problem ist ein Problem, was die LLMs momentan haben. Und zwar, das ist nicht ein Problem bei 800 Wörtern, aber es ist ein Problem, wenn man 2.000, 3.000 Wörter generiert. Und das habt ihr wahrscheinlich auch alle schon mal erlebt. Wenn du größere Dokumente machst, ist der Anfang sehr gut, das Ende ist auch sehr gut, aber die Mitte hat Unschärfen. Und das liegt daran, dass die dass ein LLM tatsächlich vergisst und auch nicht so gut daran arbeiten kann und die Rechenkosten exponentiell sind. Das heißt, ein Input oder auch ein Output mit 100 Wörtern ist im Vergleich zu einem Output mit 50 Wörtern nicht doppelt so teuer, sondern im Quadrat teurer. Also das ist dann exponentiell und da liegt auch die Problematik, weil sonst kommt ja die Idee, ist ja auch ganz naheliegend, hey, wir beide schreiben heute mal ein Buch zu SEO, einfach mit der AI, aber so einfach ist es nicht, weil du hast dann doch dieses Lost-in-the-Middle-Problem und da hast du was ganz Spannendes gesagt, Paragraph für Paragraph ist natürlich sensationell oder zumindest Seite für Seite vorgehen, dann wird das Ergebnis deutlich besser.
Ja, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ich habe mir so ein paar Fragen ja aufgeschrieben gehabt, die habe ich ja geschickt gehabt. Ich muss ein bisschen gucken, dass wir da beim Skript bleiben, aber letzten Endes ist es, denke ich mal, egal. Ist so ein spannendes,
as you like.
So ein spannendes Gespräch. Ich würde Jan Liebsten einfach nur reden lassen die ganze Zeit. Aber was ich unbedingt von dir wissen wollen würde, weil es da auch wieder mal Diskussionen ohne Ende gibt auf LinkedIn, ist denn dieser Begriff Geo denn überhaupt geläufig? Also ich sehe immer wieder, ich habe es gehabt, den letzten irgendeine Google-Konferenz, wo einer gesagt hat, hey, Geo gibt's nicht, das ist einfach SEO. Ja, was ist denn deine Meinung dazu? Gibt's Geo? Oder ist es einfach nur SEO in neuem Gewand? Ja.
Ich finde schon, dass es einen anderen Begriff bedarf, weil es doch auch durchaus andere Facetten hat und auch anders funktioniert, weil der Suchalgorithmus anders funktioniert. Ich finde auch, dass es total sinnvoll ist, einen anderen Begriff zu wählen, weil wir den SEO-Begriff mit positiven und negativen Emotionen aufgeladen haben in der letzten Zeit. Ich weiß nicht, ob Geo der richtige Begriff ist. Geo ist ja Generative Engine Optimization, ja. Ich finde, Geo ist halt, hat zu viele andere Bedeutungen noch. Geo, ne? Das Geodreieck und und Geo ist SEO. Ich fand aber LLM-EO auch total blöd. Ich finde persönlich AI-Search einen ganz tollen Begriff, weil das irgendwie so ein bisschen, das ist so wie früher hieß es Google AdWords und jetzt heißt es einfach Google Ads, ja. Und da finde ich AI-Search wäre so genau das Passende dazu. Aber ja, ich finde, es hängt sehr stark zusammen. Aber ich finde, es braucht schon einen anderen Begriff erstmal, bevor es wieder zusammen fusioniert. Und vielleicht ist das die schönste Analogie ist, wenn wir von Online-Marketing sprechen, dann sprechen wir eigentlich in Wirklichkeit mittlerweile von Marketing. Mhm. Vor 10 Jahren war Online-Marketing 25% des Marketings. Aber heutzutage ist Online-Marketing bei vielen Firmen 50-75% des Marketings. Und deswegen kann man eigentlich auch einfach von Marketing sprechen und nicht nur noch von Online-Marketing. Ja? Mhm. Und genauso sehe ich das bei SEO und Geo auch. Das muss jetzt zwei verschiedene Namen haben, weil es auch noch getrennt behandelt wird, weil du unterschiedliche Mechanismen gerade machst. Ja, wenn du bei die Keyword-Analyse bei SEO ist einfach eine Keyword-Analyse und bei Geo ist es eine Prompt-Analyse, ja, die wir auch schon fahren. Und die sind einfach unterschiedlich. Und um da Klarheit zu haben, ist eine unterschiedliche Benennung sinnvoll.
Bin ich völlig bei dir. Also in SEO steht der Search Engine drin. Und klar, ob wir jetzt Geo sagen oder Large Language Models, es sind halt nur mal leicht andere Modelle, die anders funktionieren, wie du auch anfangs erwähnt hast. Also ich finde das jetzt nicht so schlimm. Ich glaube, aus vielen SEOs, es geht einfach darum, dass die keine Relevanz verlieren wollen. Also viele SEOs sagen ja, hey, im Geo stecken die Basics von SEO ja einfach drin. Ja.
Das stimmt.
Also das ist ja einfach maßgeblich. Ja. Und wenn wir schon mal beim Thema drin sind, wo unterscheiden sich denn Large Language Models nochmal im Großen zu der klassischen Suche? Also vielleicht kannst du das nochmal für den Zuhörer nochmal beschreiben.
Ja, super gerne. Ja, super gerne. Also muss ich das Ranking, und das ist wirklich, also dieses Google-Ranking, ja, ich meine, das haben die erfunden, der Larry Page und der Sergey Brin haben das um die 2000er rum erfunden und haben das dann sukzessive natürlich jetzt die letzten 20, 25, 30 Jahre verbessert. So, und damals mit der Rechenpower sensationell. Und was sie gemacht haben, sie haben sich Internetseiten angeschaut, den relevanten Content rausgezogen, darauf Analysen gefahren und das dann in eine Liste gepackt fürs Ranking. Und das muss man sich wirklich so vorstellen. Ein Dokument hat bestimmte Keywords. Und für diese Keywords, wenn die getriggert werden in der Suche, gibt Google quasi eine Liste mit gerankten Keywords, die passen aus. Und dann spuckt es einfach die Dokumente dazu aus. Ich meine, der Prozess ist wirklich perfektioniert. Mhm. So. Aber es basiert wirklich auf Keywords. Das muss man einfach verstehen. Auf Keywords. Und dann gibt es noch natürlich ganz viele andere Ranking-Faktoren, die dann die Liste sortieren, aber es basiert auf Keywords. Und bei LLM ist es so, das basiert nicht auf Keywords, sondern es basiert auf semantischer Nähe. Und das ist der größte Unterschied. Das hat Google natürlich auch probiert, zu einem gewissen Maße zu machen, aber in der Geschwindigkeit ist das gar nicht möglich. Und das ist eigentlich erst möglich, seit so 2-2,5 Jahren in einer guten Geschwindigkeit zu machen. So, und diese vektorbasierte semantische Nähe, das ist das Spannende jetzt bei den LLMs. Das heißt, ich kann einen recht großen Kontext eingeben, also ein Input-Prompt mit mehreren Sätzen, und das LLM versteht die semantische Nähe und guckt in seiner Datenbank, was ist da semantisch nah. Und das ist der größte Unterschied. Die Dokumente werden da semantisch gematcht oder die Chunks werden semantisch gematcht Und dann ist nochmal spannend, dann wird oft nochmal eine externe Suche getriggert auf Google. Und da werden sich nochmal die Ergebnisse geholt, die am relevantesten sind. Und jetzt kommt wieder das Spannende. Auf einen reduzierten Keyword-Search, und da sind wir wieder ganz klassisch bei SEO, wo dann Google zum Beispiel die Top 20 Ergebnisse gibt, da werden die Textelemente extrahiert, werden zusammengefasst durch ein Embedding und werden dann wieder als Antwort zusammengefasst. Also das heißt, da funktioniert dann plötzlich Geo wieder genauso wie SEO. Mhm. Aber in diesem ersten Schritt, wo es im Foundation Model ist, also wo es in diesem gelernten Trainingsmodell ist, da ist es wirklich in einer großen Datenbank die semantische Nähe. Und deswegen kommen auch so geile Ergebnisse dabei raus, weil die semantische Nähe einfach viel besser funktioniert als die Keyword-Kombinationsgeschichte.
Ja. Das wäre auch direkt meine nächste Frage gewesen. Wie funktioniert Geo? Das hast du ja schon auch sehr, sehr gut erklärt. Google hat 20 Jahre lang Zeit gehabt, wirklich einen verdammt guten, mit Höhen und Tiefen, sage ich einfach mal, Suchindex aufzubauen, der aber, gebe ich dir vollkommen voll und ganz recht, der ist wirklich verdammt gut. Aber jetzt mit den Large Language Models, da gibt es schon wieder ganz viele Postings, wir haben auch so kleinere Experimente mal gemacht, die höchste Wahrscheinlichkeit, also beste SEO-Agentur, die Räder kraxen im Gehirn. Ja, ich muss einfach ganz viele Bestenlisten aufbauen und sagen, dass meine Agentur die geilste ist und schon erscheine ich immer überall. Also ist da nicht auch wieder Tür und Tor offen für das ganze Gespamme jetzt in naher Zukunft?
Hundertprozentig. Und wenn man ganz ehrlich ist, funktionieren natürlich die Methoden, die vor 10 Jahren oder 15 Jahren im SEO funktioniert haben, funktionieren wieder exzellent im Geo. Warum? Okay. Weil tatsächlich die Departments auch nicht so fusioniert sind. Also jetzt auch bei Google, ne? Die müssten ja die Technologie, die sie für das Ranking und die Anti-Spam-Techniken, müssten sie direkt für Gemini übernehmen. Mhm. Das tun sie aber nicht. Und ChatGPT hat die Kompetenz einfach nicht. Ja, auch wenn sie da 5 Leute einkaufen, das baust du nicht mal innerhalb von ein paar Monaten auf. Was man gerade ganz klar sieht ist, und das darf man auch nicht vergessen, wir SEOs denken, wir sind voll groß und wir sind voll wichtig und so, aber in Wirklichkeit sind wir für Google und auch für ChatGPT, wir sind irrelevant.
Ja.
Wirklich, wir sind eine irrelevante Anzahl. Und auch wenn jetzt alle deutschen SEOs anfangen zu optimieren und auch alle amerikanischen SEOs anfangen, Geo zu optimieren, das interessiert ChatGPT nicht. Ja, die machen 50 Milliarden irgendwas. Ja, das ist diese 2%, die da SEOs machen, ist egal. So, und deswegen passiert erst was, wenn richtig gespammt wird. Das heißt, wir können jetzt Techniken anwenden, die gut funktionieren. Und diese Bestenlistentechnik ist zum Beispiel eine Variante davon. Sieht man auch im Hotelbereich relativ stark. Und in anderen Bereichen wird das schon echt gut verwendet, dass das funktioniert momentan. Das wird aber dann irgendwann nicht mehr funktionieren. Das ist wie
der klassische Weg.
Ja, genau. Der klassische Weg. Und was vielleicht noch ganz spannend ist, ist, wenn sich ein LLM von Google oder auch Bing die Ergebnisse holt, haben sie eine andere Filtrierung für Autorität, für Trust und Spam, als es ein Google-Index hat. Das heißt, es greifen ganz andere Faktoren gerade noch und deswegen ist die Optimierung, ich will nicht sagen einfacher, aber einfach anders.
Also wir kriegen stellenweise Angebote von irgendwelchen indischen oder englischsprachigen Leuten, die irgendwie so Large Language Models Booster Packs einfach kaufen wollen, wo man dann bei irgendwelchen Fan-Wikis Einträge kaufen kann. Also das ist wirklich, das geht wieder richtig rund, das Gespamme. Also ich freue mich schon nicht so drauf, aber gut. Wird spannend zu sehen. Aktuell ist es aber auch so, dass, also wir SEOs reden ja, wie du auch das schon so schön gesagt hast, wir reden so viel über diese neuen Technologien, die neuen Möglichkeiten. So richtig auf dem Massenmarkt scheint das ja noch nicht angekommen zu sein. Also ChatGPT, ich weiß jetzt nicht mal gerade die Suchmaschinen-Marktanteile da gab es ja auch diverse Studien, das ist ja alles noch relativ klein in den Kinderschuhen, oder?
Genau, also das ist eigentlich ganz interessant auch zu sehen an der Stelle und das kann ich auch nochmal kombinieren mit dem Thema Ads. Also Perplexity zum Beispiel, mit dem möchte ich mal anfangen, die sind ja gefühlt extrem groß. Ja, aber das ist ein rein deutsches Phänomen. Die sind eigentlich international gesehen, spielen die gar keine Rolle. Also die spielen in den USA gar keine Rolle. So, dann haben wir Gemini. Gemini ist jetzt sehr, sehr gut geworden, finde ich. Die sind groß dadurch, dass sie natürlich eine große Userbase haben durch Google Workspace. Aber in Wirklichkeit ist ChatGPT da trotzdem einer der größeren, der auch unabhängig von irgendeinem großen Konzern, also die sind natürlich bei Microsoft drin, aber so ChatGPT als Brand da stark wächst. Trotzdem, und das Wachstum ist crazy, was ChatGPT hat, trotzdem im Verhältnis zu den Google-Suchen ist es minimal. Es ist immer noch minimal. Mhm. Und deswegen glaube ich auch nicht, dass die Ads jetzt so schnell einführen, weil du das Wachstum, die brauchen gerade kein Geld. Also natürlich brauchen die Geld, aber die brauchen nicht die Keine Ahnung.
Nicht sofort rennen. Und
100 Millionen vom AdSense-Revenue, das brauchen die halt nicht, die brauchen Milliarden. So.
Ja.
Und das muss jetzt erstmal richtig skalieren. So, und da sind sie im Vergleich zu Google, sind sie wirklich weit weg. Da sind selbst im Vergleich zu YouTube weit weg.
Mhm.
Ja, und das fühlt sich groß an und das ist auch eine tolle Technologie, aber in der breiten Userbase ist es noch nicht. Und wenn man sich auch anschaut, AI-Overviews triggern ungefähr bei 30% des Suchen, glaube ich, so ganz, ganz grob ist es.
Ja.
Und da nehmen sie natürlich viele Klicks weg. Bei ganz vielen Suchen wird es auch nicht getriggert und da funktioniert es auch noch ganz normal, das Web. Und da würdest du auch nicht ChatGPT fragen, ja, weil ChatGPT dann auch einfach komplett off ist. Ja. Also zum Beispiel lokale Suche, nur mal als ein ganz prominentes Beispiel, funktioniert über ChatGPT einfach nicht so gut, wie es über Google Maps funktioniert. Das ist einfach so.
Ja, also ich glaube, wir hypen das halt so extrem, aber es könnte natürlich größer werden. Ja, also
es wird auf jeden Fall größer. Ja, also diese geile Innovation ist nicht aufhaltbar, sondern die Frage ist dann, und das ist vielleicht noch ein spannender Punkt an der Stelle, abhängig von der Zielgruppe wird es sich unterschiedlich schnell entwickeln. Das heißt, du hast eine Zielgruppe, die hochtechnologisch ist und die auch viele Antworten sucht, bei der wird das Thema viel, viel schneller in 50%, 60%, 70% der Fällen sein oder sogar 90% der Fälle. Und dann gibt es andere Zielgruppen, bei denen es nicht ganz so relevant ist, die da deutlich langsamer dran wachsen, weil es auch für ihre Suchanfragen und Suchbedürfnisse nicht so relevant ist.
Ja, also ich kann mir das auch gerade schwer vorstellen, jetzt zum Beispiel bei meinen Eltern, die sind schon über 70, kann ich jetzt schwer vorstellen, dass die jetzt anfangen, mit ChatGPT da groß Suchen zu machen. Dings habe ich jetzt vorgestern mit einer Kundin gesprochen, ihr Sohn ist 16, der verwendet nur noch ChatGPT.
Genau.
Dem ist Google scheißegal. Ja, also den Wandel kann man nicht aufhalten. Es geht ja auch immer darum, dass viele klassische SEOs, sage ich einfach, hoffen, dass die EU da noch alles verbieten wird. Aber ich glaube, diese neue Innovation, die ist so krass, da kann auch die EU nichts verbieten. Also
die sollten wir auch nicht verbieten, weil sie so eine fundamental verändernde Innovation ist. Und sie eigentlich, also jetzt momentan disruptet sie sehr viel und sie wird auch sehr viel Schmerz verursachen natürlich, weil es werden viele Leute auch, also Jobs werden sich verändern, ja. Aber wir sollten es nicht aufhalten, weil das wäre so, wie wenn wir vor 100 Jahren oder 150 Jahren gesagt hätten, nee, also die Pferde müssen weiter den Acker pflügen und wir müssen bei Hand den Acker pflügen, weil der Trecker, der nimmt uns zu viel Jobs weg.
Ja.
Aber dadurch haben wir es halt geschafft, im Prinzip auch wirklich die Hunger zu reduzieren. Ja, das muss man einfach mal sagen. Ja. Und wir werden mit Generative AI und das, was noch danach kommt, werden wir auch wirklich Sachen verändern können, die Menschenleben retten, zum einen, also aus der medizinischen Perspektive, aber auch, stell dir mal vor, es kann irgendwann auf einer Baustelle, und das ist jetzt ein bisschen, ich kenne mich auf Baustellen nicht so gut aus, aber du hast AI-Sicherungssysteme, die aufpassen, dass nicht irgendwas Blödes passiert, und du hast vielleicht auch Roboter, die besondere gefährliche Aufgaben erledigen, sodass dort niemand mehr verletzt wird. Allein solche Sachen, da denke ich mir, das ist doch genial. Und das wird dann irgendwann natürlich, klar, irgendwann fragst du dich dann, okay, was machen wir dann noch? Ja? Mhm. Aber eine Sache, die ich auch noch habe, und das ist so ein, ich bin da nicht total allwissend, aber wenn wir viele AIs haben, die sich um banale Sachen kümmern, die wir eigentlich nicht machen wollen, haben wir mehr Zeit als Menschheit, sich um Sachen zu kümmern, die in der menschlichen Genius Zone liegen. Ja? Und ich rede davon, richtig geile Kunst zu machen, vielleicht sich mit spirituellen Themen zu beschäftigen, vielleicht durchaus geniale Musik zu machen, ja, was bei die AI da auch gut ist, aber
das sehen wir in der Vergangenheit. Also der Ackerbau hat ja auch dazu geführt, dass nicht mehr alle irgendwie ihr eigenes Pflänzchen gießen mussten, sondern einer hat sich um das ganze Dörfchen gekümmert, den Ackerbau gemacht hat. Oder 3, 4. Und so wird das dann früher oder später auch kommen. Also man sieht ja auch in der Vergangenheit, dass neue Technologie oft bei Älteren eher eine Ablehnung finden, aber wenn sie dann so revolutionär war, wie jetzt eben Züge, sag ich mal, und die haben die Pferde ersetzt, das kann dann nicht mehr aufgehalten werden. Da kann es auch keine EU geben, die sowas aufhält. Und ja, wir müssen einfach adaptieren, uns anpassen, sonst wird es schwierig. Ja.
Ich habe noch eine Gegenfrage zu dem Thema, die vielleicht spannend ist. Und zwar, es gibt ja eine ganze, eine 10-Jahres-Generation ungefähr, die auf TikTok relativ stark sucht. TikTok als Suche nimmt. Und das ist jetzt spannend, weil ich könnte mir gut vorstellen, dass es gibt die Leute, die googeln und die auch googeln als Suchen sagen und fast so sagen so, hey, ich muss mal zu Hause meine Hausschuhe googeln, weil ich weiß nicht, wo die liegen. Ja? So ist ja Google und Suche synonym. Und jetzt gibt es aber eine, die, ich sag mal so, Gen Z, ein großer Teil der Gen Z sucht sehr stark auf TikTok. Mhm. Und jetzt ist die Frage, ob das nicht wieder komplett abgelöst wird von sowas wie ChatGPT, ja, weil es nochmal bessere Antworten liefert.
Also ich finde das eh total krass. Also für mich persönlich wäre es unvorstellbar, auf TikTok was zu suchen. Aber witzigerweise haben wir eine Mitarbeiterin, also wir haben mehrere Mitarbeiter, aber die eine Mitarbeiterin, die ist 28 und die meint auch, dass sie eigentlich die Hälfte der Suchanfragen im Web über TikTok ansteuert. Krass, ne? Ich finde das total krass. Also, das ist ja nichts approved. Das ist ja einfach irgendwie, da kann sich jeder hinstellen. Ja. Also, das ist eigentlich.
Und da ist Optimierung auch relativ einfach, ne? Das muss man einfach sagen. Also, ja. Es ist nicht mehr ganz einfach wie vor 2 Jahren, aber es ist immer noch einfach. Und, aber was ich aber auch schön finde, ist, es gibt einen diverseren Suchmarkt, als es ihn vor 10 Jahren gegeben hat. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, wir können auf Google optimieren, wir können auf YouTube optimieren, wir können auf TikTok optimieren und wir können jetzt LLMs optimieren, also ChatGPT, AI, Perplexity.
Also ich finde es eigentlich auch spannend zu sehen, also wir haben ja auch viel mit YouTube optimiert etc., aber so die besten Ergebnisse erzielen wir immer noch mit der Optimierung für Google. Also ja. Conversions etc., das ist unschlagbar.
Und was vielleicht auch spannend ist, und da kannst du vielleicht auch Insight zu geben, was ich immer wieder sehe und was ich total beeindruckend finde, ist der organische Klick auf Google. Der hat eine so hohe Conversion Rate und auch so eine hohe Closing Rate hinten raus im Verhältnis zu Facebook Ads und Google Ads. Ja. Da bin ich immer wieder beeindruckt von, wie hoch das Vertrauen dann ist an der Stelle. Genau.
Du hast hier das Vertrauen irgendwie verdient. Das ist in den Leuten so drin. Deswegen klicken auch alle auf die organischen Ergebnisse und relativ weniger auf die Ads. Dazu gespannt. Und sowas, dieser andere Bereich, ich sag's einfach Performance Marketing, so mit Social Ads etc. Ja, da musst du halt so die Gießkannenprinzip ist das ja. Also du hast ja auch lange Facebook Ads gemacht, hast du gesagt am Anfang. Das ist viel Gießkanne. Ist halt ein anderes System. Das funktioniert auch gut. Also wir kennen ja alle diverse Business-Agenturen, die mit solchen Ads halt sehr erfolgreich geworden sind.
Ja, ja klar, also auf jeden Fall.
Ist alles legitim. Ja,
ja genau.
Wir nähern uns so langsam dem Ende entgegen. Ein großes Thema haben wir allerdings noch. Wir haben gar nicht so viel über Optimierungen für diese Large Language Models gefunden. Also wir haben zwar über diese Erwähnungen, Mentions, sage ich einfach mal, geredet, Bestenlisten. Aber wie sieht es denn aus zum Beispiel mit Crawlern oder mit Content? Wie muss da Content zum Beispiel aufgebaut sein, dass der eben ja gut genutzt wird von den Large Language Models?
Ja, ist auch super spannend, weil wir haben einen anderen Prozess, der hier läuft, wie das Embedding funktioniert. Also der klassische Crawler macht es so, der kommt auf die Website und das ist von Google und der guckt sich die Website an, also nimmt den Content, also nimmt den ganzen Code mit, geht dann nach Hause und hat das Ding dann erstmal da liegen. Dann wird es nach einem Priorisierungsprinzip, dem Indexing-Prozess, wird es dann priorisiert, wann es verarbeitet wird, wird dann in den Index geworfen, da wird das Ganze analysiert und wird dann, ein Dokument wird dann abgelegt bei Google mit Keywords und hat dann erstmal gar nicht so viele andere Faktoren. Das Ganze hat dann ein Grundranking und kommt dann irgendwann, wenn man dann die richtige Anfrage stellt, wird es dann Ganze ins Hauptranking übernommen und dann nochmal so mini-sortiert mit noch anderen Faktoren. So, das ist einfach mal so der Standard-Ranking und da wird eigentlich das Dokument komplett genommen. Früher wurde nur der obere Teil genommen, weil man nicht so viel Rechenpower hatte. Jetzt mittlerweile wird das Dokument relativ komplett genommen, aber wird natürlich in diesem Prozess komplett gestrippt von all den HTML-Tags und so, was man nicht braucht. So, der LLM-Prozess ist ein bisschen anders an der Stelle. Und zwar, die nehmen sich auch das Dokument, haben auch sehr effiziente Crawler mittlerweile. Deswegen ist auch die Frage, ob man so ein LLMS-TXT braucht oder nicht. Mhm. Aber die Crawler sind sehr effizient, die holen sich genauso den Content. Was sie jetzt aber machen, ist das andere. Sie analysieren den Content aus der semantischen Sicht. Und was sie machen, ist, sie versuchen, das Ganze im Embedding. Und Embedding heißt, man nimmt bestimmte Teile der Website, versucht sie zu analysieren und versucht sie dann in eine Datenbank abzuspeichern mit semantischer Nähe. Das kann man aber nicht für ganze Dokumente machen. Das fällt dieser Datenbank schwerer, weil dann die Extraktion schwieriger ist. Das heißt, ich versuche das mal ganz plastisch darzustellen. Wenn man ein Dokument hat, was mehrere Themen innerhalb eines Themas behandelt, dann ist es so, also ich versuche mal ein Thema zu nehmen, was gut greifbar ist, vielleicht Hunde. Und man hat das Thema Hunde und dann geht man im ersten einleitenden Satz und dann hat man die Hunderassen, beschreibt man ein Hundetraining und dann beschreibt man Hundeernährung. So hat man 3 verschiedene Themen in einem Artikel. Für den Menschen ist das jetzt eigentlich kein Problem. Für die Suchmaschine, für die ist es ein bisschen schwieriger, also für Google, das versucht das dann so einzusortieren, so mit Hunde und dann versucht das so ein bisschen zu machen. Das ist meistens auch nicht so ideal, deswegen machen wir das als SEOs ja auch nicht. Aber für das LLM ist das Problem, das ganze Dokument zu nehmen, ist komplett semantisch off, weil das ist nicht Hundeernährung, das ist nicht Hundetraining. Deswegen unterteilt das LLM, also beim Embedding-Prozess und beim Speichern in die Datenbank, in unterschiedliche Chunks. Es nimmt diese Chunks raus und speichert die separat in die Datenbank. Und diese Chunks, und das ist das Spannende, wie wir das optimieren müssen, diese Chunks müssen in sich logisch sein und dürfen nicht zu groß sein, weil sonst kann es das Embedding-System nicht nehmen. Mhm. Ja, das heißt, wir ganz als Mensch kann man sich vorstellen, sind halt Absätze und die Absätze haben eine Überschrift und sind in sich schlüssig und sind nicht komplett offen und referenzieren den nächsten Absatz und den nächsten wie so eine ganz tolle wissenschaftliche Arbeit, sondern es ist wirklich in sich schlüssig und diese Chunks haben dann nämlich eine große Chance, semantisch richtig eingeordnet zu sein und dann wieder bei Overviews oder im GPT oder Perplexity angezeigt zu werden.
Also muss mehr in Chunks denken. Also ich meine, das ist ja dieses Buzzword, ich glaube, das habe ich damals bei deiner Präsentation auch das erste Mal gehört.
Ja, genau.
Sehr cool, dass man so in Chunks denken muss, um diese irgendwie in Antworten abzulegen. Sind das dann so klassische FAQs auch? Oder wie setzt ihr Chunks ein bei euren Kundenwebsites? Oder
also
bei
genau, wir denken dann in Absätzen im Content, aber FAQs sind auch richtig, richtig gut, weil du dann noch einen zusätzlichen Punkt machst. Und zwar hast du es nicht nur thematisch eingeordnet, sondern mit den FAQs bildest du auch noch die Userfragen ab. Da sind wir wieder beim Search Intent. Ja, aber du bildest die Userfrage ab, die jemand sogar tatsächlich als Prompt eingibt. Ja, mhm. So, wo ist das beste Kinderhotel? Oder wie muss ich meinen Hund ernähren, wenn er gerade irgendwie abnehmen soll? Wenn du solche Fragen natürlich hast, dann ist die semantische Nähe natürlich von dem Prompt zu der Antwort extrem hoch und dann wird es auch angezeigt. Also deswegen, das Thema FAQ hat nochmal, es hat immer eine hohe Bedeutung. Und es hat auch immer eine Usability-Komponente, die extrem wichtig ist für die Conversion, weil a confused mind never buys. Ja? Mhm. Aber für das LLM ist das sensationell gerade. Ja, das ist sensationell, okay. Weil es einfach genau diese Sachen auch sucht.
Ja, sehr, sehr geil, sehr, sehr geil. Also ich glaube, man konnte sich auch damals die Slides irgendwie runterladen bei eurem Vortrag. Ich weiß gar nicht, ob die
öffentlich genau,
einsehbar sind, aber ne? Ich finde die richtig, richtig geil.
Ja.
Ja, vielleicht kannst du mir später mal einen Link schicken, wo vielleicht
ja,
Zuschauer sich die mal runterladen kann.
Weil schick ich dir sehr, sehr gerne, geil. Ja.
Vielen, vielen Dank. Ja, wir nähern uns so ganz langsam dem Ende entgegen. Ich könnte eigentlich schon stundenlang weiterquatschen. Da müssen wir einfach eine zweite Folge
aufnehmen. Müssen wir noch eine zweite machen, genau.
Das machen wir gerne. ja, Timon, letzte Frage eigentlich schon mal. Wenn der Zuschauer Fragen hat, mit dir in Kontakt treten will, wie erreicht man dich am besten?
Genau, der beste Weg, mich zu erreichen, ist tatsächlich über LinkedIn. Zum Beispiel einfach Timon Hartung eingeben und mich connecten. Sonst über unsere Website natürlich woxow.com, woxow.com, da einfach draufgehen und eine Anfrage stellen. Das geht eigentlich auch ganz gut. Instagram geht auch gut, muss man einfach sagen.
Genau. Klassiker.
Und sonst, ja, genau.
Das reicht, reicht, denke ich mal. Ich werde auch eure Seite natürlich verlinken, dass man dich damit Fragen zutexten kann. Und ich sage, ja,
gerne.
Vielen, vielen Dank für deine Zeit. War super spannend und wir machen auf jeden Fall nochmal einen zweiten Teil, würde ich sagen.
Ja. Fabian, vielen Dank für die Einladung. Es macht richtig Spaß, mit dir zu reden darüber. Und es ist einfach so schön, wenn man dann so auf Expertenniveau einfach dann, ja, einfach mal erklären kann, wie das Ganze funktioniert.
Das freut mich wirklich super zu hören. Wenn man im Flow ist, dann hört man auch gar nicht mehr auf. Deswegen, zweite Folge kommt auf jeden Fall. Und ja, danke nochmal, Timon. Ja.
Vielen Dank.